Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, ich stehe noch stark unter dem Eindruck vom Wochenende und das meine ich im positivsten Sinne, denn ich war unterwegs in Malaysia und möchte heute meine Erlebnisse ein bisschen einordnen. Natürlich wieder in Bezug auch zu China, zur chinesischen Bevölkerung, chinesischen Kultur, aber es wird eine Folge, die sich eher an Malaysia orientiert. Wer sagt, na, das ist mir zu arg anderes Asien oder ich bin eh hier eher wegen Finanz- und Wirtschaftsthemen. Also erwarte heute keine Kompaktanalyse der chinesischen Wirtschaft oder eine Cashflow-Analyse von Alibaba. Wenn du aber mal ein anderes Thema willst, und ich glaube, das ist schon interessant, weil wer ordnet sowas denn mal bitte ein? Dann ja, bist du heute richtig. Es wird keine reine Reiseberichterstattung, aber natürlich baue ich so ein bisschen ein, was ich erlebt habe. Ich finde das schon auch spannend und würde es hier nicht teilen, wenn ich glaube, dass für andere Leute auch absolut hörenswert wäre. Also, was habe ich gemacht? Ich bin nach Kelantan gefahren. Kelantan ist ein Staat in Malaysia im Nordosten, der grenzt an Thailand, hat ca. 2 Millionen Einwohner und ist einer der ärmsten Staaten, das ist der ärmste Staat und ein komplett anderes Malaysia, als ich es jetzt hier in Kuala Lumpur kenne. Ja, und das ist deutlich religiöser, das ist deutlich ländlicher und steht auch ein Stück weit einfach im Kontrast zu dem moderneren Malaysia. Und das Ganze geht eigentlich schon los, wenn du hier in Kuala Lumpur an deinem Gate bist und guckst, wer fliegt denn noch so mit dir. Also es war nur Malaien, auch so gut wie keine chinesischstämmigen Malaysia. Und viele haben mich auch schon so angeschaut, bist du sicher, dass du hier richtig bist? Hast du das falsche Ticket, falsche Gate erwischt? Und wenn du dann ankommst in Kelantan, dann siehst du natürlich auch eine andere Welt. Ja, allein schon, ich sag mal, die Verzierungen, die Atmosphäre am Flughafen ist eine komplett andere. Und auch der Staat, muss man sich vorstellen, alles dort ist natürlich viel stärker der Religion untergeordnet. Und ich sage das heute auch nur einmal, das hier ist eine reine Beobachtungsepisode, sowohl was Religion angeht, ich will es weder glorifizieren noch kritisieren, auch was die Chinesen angeht, die kommen ja gleich nochmal stärker ins Spiel. Ich sage weder, dass die eine sozusagen Ethnie besser ist als die andere. Das sind einfach Beobachtungen, teilweise auch Fakten, und die werden hier geschildert. Ja, also, was interessant ist, optisch, wenn du jetzt in Kelantan bist, also auch außerhalb vom Flughafen, dann siehst du zum Beispiel an den Geschäften direkt einen großen Unterschied. Und zwar gibt es dort normalerweise 3 Sprachen. Und das ist mehr oder weniger ein Gesetz oder eine Anordnung. Es gibt nur wenige Staaten in Malaysia, die das sozusagen als Vorschrift haben. Und dort muss der Geschäftsname auch in der arabischen Schrift stehen. Und es ist sogar so, dass man sagt, die muss genauso groß oder größer sein als die lateinische Schrift. Ja, also interessant, wenn du dann so einen China-Laden hast, die natürlich mit ja der arabischen Welt gar nichts am Hut haben, dann steht trotzdem oben in arabischen Schriftzeichen und dann meist noch in 2, 3 anderen Sprachen, inklusive Chinesisch. Ja, das ist mir in anderen, ich sage mal Provinz, aber hier sind es Staaten schon mal aufgefallen in Malaysia, aber es ist einfach etwas, was es viel stärker prägt. In Kuala Lumpur hast du das nicht, ja. Und dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Wenn du dann zum Beispiel ankommst beim Airbnb, wo ich war, und fahre mit dem Fahrstuhl hoch, dann fällt mir zum Beispiel auf, ja, also wir sehen hier zum Beispiel plötzlich traditionelle Schriftzeichen. Das hat aber nichts irgendwie mit logischerweise Religion zu tun, sondern es liegt daran, dass viele Chinesen, die dort leben, chinesischstämmige Leute, muss man dazu sagen, schon viel, viel länger in Malaysia leben als anderswo. Also sie sind teilweise schon seit dem 15. Jahrhundert hier. Viele andere sind ja erst in den letzten Jahrhunderten gekommen. Die leben vielleicht hier so in 5. bis 8. Generation aufgrund der Zinnminen und so weiter. Aber dort sind die Leute schon viel länger da teilweise. Die Chinesen sprechen auch Kelantan, also ja, ich spreche dann noch ihr Hokkien und Chinesisch, aber die können theoretisch Kelantan, haben dann einen speziellen Dialekt und heben sich damit auch von anderen Chinesen hier so ein bisschen ab im Land, die ich gesehen habe. Und deshalb hat man dort auch diese Rechtschreibreform oder diese Reform bei den Zeichen nicht überall umgesetzt, sagen wir es mal so. Natürlich lernt man das heute auch, das Simplified, was ich ja auch gelernt habe, was man im Festland China schreibt, nur in Hongkong, Macau und Taiwan hat man noch traditionelle Schriftzeichen. Ansonsten eher mal bei einem Restaurant. Aber ja, dort ist halt aufgefallen, dass es sogar einfach auf den Schildern teilweise noch vorhanden ist. Ja. Die Stadt selbst ist, wie gesagt, ländlicher geprägt. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie heruntergekommen ist oder verfallen, aber es ist schon ein anderes Niveau. Man muss dazu sagen, es gibt in Malaysia, auch in Kuala Lumpur, Ecken, die ein bisschen hemdsärmlich wirken, aber dort ist natürlich schon so, ich bin dann zum Beispiel abends eigentlich an einer wunderschönen Uferpromenade, das ist der Kelantan-Fluss, lang, ist der viertgrößte auf der Halbinsel, glaube ich, und habe so gedacht, ja, eigentlich hat es mehr Potenzial, man könnte hier viel, viel mehr draus machen, ja. Ich werde auch übrigens die Bilder, die ich gemacht habe, in die App packen, wenn ihr das jetzt heute hört am Samstag, am Freitag in meinem sozusagen wöchentlichen kleinen Update in der App China to Invest. Dort wird es Bilder geben, dann könnt ihr auch so ein bisschen was damit anfangen, was ich jetzt erzähle. Ja, also wie gesagt, es ist eine andere Welt. Interessant dann ist, dass es mir schon sehr verlassen teilweise vorkam. Und das hatte einen Grund. Denn ich bin zu einer ganz besonderen Zeit nach Kelantan geflogen. Ich muss dazu sagen, die Stadt heißt Kota Baru. Kelantan ist der Staat, also Kota Baru ist die Hauptstadt davon, ja. So, warum war es eine besondere Zeit? Also, zum einen lief das chinesische Neujahr noch. Das heißt, es hatte schon mal Einfluss auf alle Chinesen, die dort leben. Dann hatte der Ramadan gerade begonnen. Und der Ramadan hier in Kuala Lumpur wird zwar auch von vielen letztendlich zelebriert oder umgesetzt, und hat Einfluss auf das Leben, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Ausmaß, den wir in diesem Staat sehen. Und ich bin an einem Freitag angekommen und ich war ein bisschen darauf eingestellt, dass dort weniger los ist. Hatte aber eine dritte Komponente vergessen, und zwar das Wochenende. Denn das Wochenende in so einem Staat in Malaysia ist tatsächlich nach dem Islam ausgelegt. Das heißt, es beginnt am Freitag und geht dann bis Samstag. In Kuala Lumpur zum Beispiel, gut, ist eh nicht so wirklich Wochenende, aber da ist es einfach anders. In vielen anderen Teilen vom Land ist das Wochenende nach dem westlichen Gedanken ausgerichtet. Also wir können sogar sagen, obwohl es ja ein muslimisches Land ist, Malaysia, sind in den meisten Staaten ja letztendlich sozusagen die christlichen Prioritäten sogar oben. Ja, interessant. Liegt natürlich an der Wirtschaft einfach. Er hat jetzt nichts mit der Religion zu tun. Aber dort wird man angehalten Wochenende. So, und komme ich dort Freitag an und habe diese Dreierkombi. Chinesisches Neujahr, Ramadan und Wochenende. Und dementsprechend war wenig los. Ja, interessant ist aber wenig los und mit dem Ramadan auch verbunden hier in Kuala Lumpur. Ich mache das jetzt bewusst so mit diesem Vergleich, um einfach mal klarzumachen, wie unterschiedlich so ein Land sein kann. In Kuala Lumpur kriegst du trotzdem tagsüber fast alles. Also Cafés haben eh auf. Du siehst natürlich, bei gewissen Sachen ist ein bisschen weniger los. Oder es gibt ja auch eine Ecke, wo ich öfter mal bin, wo ich sehr, sehr gerne bin eigentlich, wo es gutes Essen gibt, die sehr muslimisch geprägt ist. Und dort wirst du jetzt mittags momentan auch keine riesigen Buffets sehen, weil natürlich, wenn gefastet wird, macht das keinen Sinn. Die Frage ist immer, macht es auch wirtschaftlich Sinn? Aber in Kelantan ist man eben auch angehalten, einfach dort tagsüber weniger zu machen. Es gab ein Café zum Glück in der Nähe, was auf hatte. Und da habe ich, das war das erste Café, was ich angesteuert habe an dem Tag, als ich ankam. Und habe ich dann noch so ein bisschen unterhalten mit dem Besitzer und noch so Spaß gemacht. Ah, ich dachte, ich kriege gar nichts zu trinken und so weiter. Nee. Und am nächsten Tag, als ich durch die Stadt bin, habe ich gemerkt, alles dicht. Und das heißt zum Beispiel auch die Ketten, Starbucks, Sue's Café, das ist die lokale sozusagen Kette. Alles das, McDonald's, KFC, also nicht, dass ich dort jetzt nochmal hingehe, aber das war alles dicht tagsüber. Und das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen, weil das schon sehr speziell ist. Zum Glück aber bin ich auch am ersten Tag nicht verhungert, denn Chinatown war in der Nähe. Chinatown dort, ich würde sagen, es war das kleinste, nicht armseligste, es war nett, das kleinste Chinatown, was ich je gesehen habe, dass man es überhaupt so bezeichnet. Es war im Prinzip ein großer Torbogen, ihr seht es auf den Bildern. Und dort war einfach ein bisschen Essen in der Nähe. Aber wie gesagt, das meiste war immer noch zu, weil das chinesische Neujahr noch seine sozusagen Spuren hinter sich hergezogen hat und das Ganze erst so langsam aufgetaut ist. Und auch dort dann interessant, Chinatown war ein Stück weit auch Thai geprägt. Ja, viele, viele Thais leben dort oder zumindest haben sich teilweise reingeheiratet. Also da war ein Stand, da stand dann auch so in chinesischen Schriftzeichen und Thai, sozusagen eine Mischung aus Thai und chinesischem Essen. Und ich wollte dann bestellen. Und bei sowas ist dann oft so, dass ich in Chinesisch auch bestelle. Und die Leute freuen sich auch. In Kuala Lumpur, wenn ich Chinesisch spreche, dann gucken die einen so ein bisschen komisch an und sagen, komm, wir können auch alle Englisch. Und dort aber freuen die Leute sich. Aber der Besitzer meinte dann, ob ich Thai kann. Dann habe ich in Thai geantwortet, nee, nur ein ganz kleines bisschen. Und habe dann so eine Mischung aus Englisch, Thai und Chinesisch genutzt, um zu bestellen. Und interessant, dass sie so ein bisschen, ja, man könnte sagen, Nouvelle Cuisine, also einfach so ein bisschen gemischt haben und das ganz interessant ist. Also ja, ich bin nicht verhungert, aber ich habe mich auch nicht überfuttert dort an den Tagen, sagen wir es mal so. Denn ich wollte auch ein bisschen lokales Essen probieren. Und also lokal heißt dann vor allem malaiisch. Und habe dann aber festgestellt, es wird wirklich schwer, wenn vieles zu hat. Und habe dann auch gemerkt, es ist insofern schwierig, als dass ich gedacht habe, naja, abends machen ja alle auf, wenn das Fasten fertig ist. Aber auch das ist nicht wirklich so. Sondern was passiert? Die verkaufen nachmittags, teilweise auf großen Basaren, da bin ich dann auch zu einem hin, habe mich eingedeckt, das war super interessant. Dort verkaufen die das Zeug, die Leute nehmen das mit heim. Und abends, wenn dann sozusagen das Fasten gebrochen wird, wird erstmal eine Stunde sich in die Moschee begeben. Und dann taut die Stadt so langsam auf. Ja, also das so ein bisschen meine Eindrücke. Wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Also, was auffällt, Ausländer gibt es quasi gar nicht. Ich habe keine gesehen in der Stadt, außer am Flughafen. Was noch auffällt zum Rest von Malaysia, die Inder fehlen komplett. Hier in Kuala Lumpur gibt es ja relativ viel Inder. Viele auch aus Bangladesch und so weiter, aber es sind schon viele Inder auch vom Geschäfts- und Handelsweg einfach schon. Ja, es hat historische Gründe, und natürlich mit den kolonialen Strukturen im Zusammenhang, dass die Briten im 19. und 20. Jahrhundert primär Arbeitskräfte aus Indien geholt haben für Kautschukplantagen, für die Eisenbahn und ja, natürlich hier das Ganze entwickelt haben. Aber Chinesen, also man kann sagen, ja, es liegt natürlich an der Geografie, aber Chinesen gibt es trotzdem ein paar in Kelantan, aber auch ganz wenige. Die Chinesen machen in Kelantan nur etwa 3% der Bevölkerung aus. Zum Vergleich national sind es so 22%. Und das hat natürlich schon einen großen Einfluss. Ich habe mich gefragt, okay, warum gibt es überhaupt Chinesen dort? Warum gibt es keine Inder und gibt es Chinesen? Und das ist das, was ich schon eingangs gesagt habe. Also die sind eben schon deutlich früher gekommen und geografisch ist ja auch relativ nah an China dran. Ja? Und daher hat man ja schon früh im Prinzip auch damit begonnen, natürlich aus China in solche Staaten über zu laufen und sich dort auch ja niedergelassen. Und ich war auch in einem, ihr seht es auf dem einen Bild, in einem sozusagen auch wieder an so einem Tempel dran. Und das hieß tatsächlich auch Kampung Cina. Kampung oder Cina Kampung. Cina, also China. Und Kampung ist sowas wie Dorf. Also das war auch interessant. Die haben nochmal wirklich eine ganz eigene Kultur dort, eine ganz andere Lebensweise und auch eben historisch nochmal eine andere Dimension sozusagen erreicht. Ja, gehen wir noch ein bisschen auf Kelantan ein. Die Frage, die man sich natürlich jetzt stellen kann, ist Kelantan so arm, weil dort so wenige Inder und Chinesen sind? Warum? Also ich habe dort zufällig, das war reiner Zufall, kurz vorher einen TED-Talk gehört über Malaysia. Und er machte klar, wie groß die Unterschiede auch hier sind. Also Kuala Lumpur ist reicher als Portugal. Also trotzdem ja ein entwickeltes europäisches Land. Kelantan ist ungefähr auf dem Niveau von Sri Lanka. Und er hat gesagt, ich habe das nicht verifiziert, es kommt mir sehr hoch vor, aber ich meine, dieser TED-Talk ist nochmal gut abgesichert von der Evidenz. Er hat gesagt, in Kelantan sind die Leute 7-mal so arm wie in Kuala Lumpur. Kann schon sein, weil natürlich hier auch ganz großes Vermögen ist. Ja. Und jetzt fragt man sich, woran liegt das? Es ist sehr schwer, sowas immer zu beantworten. Jetzt muss man immer auch aufpassen. Also man kann nicht sofort sagen, ja, liegt daran, dass die Religion dominiert. Er liegt daran, dass die Chinesen dort nicht sind. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich eine Kombination. Man muss dazu sagen, dass Also sagen wir mal so, eine Korrelation besteht definitiv, dass weniger Chinesen dort sind. Aber die Kausalität ist komplexer, so muss man sagen, ja. Denn der private Sektor spielt dort einfach nach wie vor keine so ganz große Rolle. Wir haben eine relativ niedrige Industrialisierung in Kelantan. Es ist eher noch sehr agrarwirtschaftlich geprägt. Und klar ist auch, dass relativ früh, auch aufgrund der Kolonialisierung, die ich angesprochen habe, England, vorher die Portugiesen, Holländer, das ist alles Westküste. Und also Kuala Lumpur, Malakka, Penang, solche Städte. Und natürlich unten dann Singapur hoch, Johor Bahru und so weiter. Das heißt, dort hat sich eigentlich auch schon immer der Handel primär abgespielt und natürlich auch die Talente, die gehen bis heute dahin. Auch die Seewege, ja, Straße von Malakka und so weiter. Das kann man jetzt dem sozusagen Kelantan-Staat nicht vorwerfen, dass sie einfach nicht so bedeutend sind, geografisch. Und natürlich geht es dann weiter. Kuala Lumpur, Finanzen, heute Medizintourismus. Hier in, also ganz krass war es in Penang, wo ich damals war, ja, in diese Insel sozusagen, oder der ist ja auch ein Staat. Wenn du dort mal lang gehst, da ist jedes dritte Gebäude gefühlt, ist irgendeine Zahnarztpraxis, irgendeine Klinik, ja. Also eine ganz andere Wirtschaft. Halbleiter in Penang natürlich eine große Rolle. Das hast du an der Ostküste nicht. Das heißt, Talente gehen natürlich auch alle in andere Städte oder sogar Länder. Singapur nach wie vor sehr attraktiv für die Malaien, ja. Und das zeigt sich natürlich. Und auch bei den Chinesen ist es dann so, dass natürlich viele dort schon immer sind, aber jetzt nicht unbedingt neu da hinzukommen, ja. Wie ist das sonst? Wie muss man sich Kelantan oder Kota Baru, die Stadt, vorstellen? Also, wenn ich jetzt sage, es ist relativ arm, dann ist es natürlich buchstäblich relativ zum Rest des Landes. Es ist trotzdem Malaysia und damit immer relativ entwickelt, sehr, sehr sicher. Der Konservatismus ist schon spürbar. Ich habe mir es noch krasser vorgestellt, weil natürlich habe ich auch schon ein paar Geschichten gehört über diesen Staat. Es ist zum Beispiel so, dass ab und zu mal ein paar Touristen dorthin kommen, gerade auch weibliche Touristen, und dann relativ entsetzt sind, was sie dort vorfinden. Denn auch dort wieder, wenn ich jetzt in anderen Staaten bin, nehmen wir China, das ist so der liberalste Staat. Da ist auch die Anzahl der Chinesen prozentual am höchsten. Und dort kann ich im Prinzip rumlaufen, wie ich will. Auch als Frau, mehr oder weniger. Das ist in Kelantan natürlich nicht so. Du musst jetzt nicht da mit Kopftuch rumrennen, aber du musst dich an gewissen Orten anders verhalten. Gilt übrigens auch schon für Kuala Lumpur. Aber Kuala Lumpur würde ich so in der Mitte einstufen, ja. Ist auch sehr locker. Aber wenn du jetzt zum Beispiel gerade auch in öffentliche Gebäude und so weiter gehst oder an gewisse Orte, dann gibt es schon auch Kleidungsvorschriften in Kelantan. Und es gab wohl Fälle, die schon dann auch sehr drastisch sind, wo zum Beispiel Chinesen und Inderinnen die Behandlung im Krankenhaus verwehrt wurde, weil es waren Notfälle und die waren eben nicht so gekleidet zu diesem Zeitpunkt, wie man es erwartet hätte. Und das hat natürlich auch national für groß Aufsehen gesorgt, weil man schon auch gesagt hat, das sind trotzdem malaiische Staatsbürger. Also das ist ganz wichtig, wenn ich jetzt Chinesen sage, nochmal als Hintergrund, die haben einen malaiischen Pass. Aber natürlich, und das sind wir jetzt beim nächsten Punkt, ist Malaysia, was das angeht, in Deutschland würden wir ganz klar sagen, rassistisch. Man kann es diskriminierend nennen. Wir können auch sagen, einfach ein Stück weit differenzierender. Das ist in Malaysia so. Ich hier nehme das überhaupt nicht wahr. Es ist sogar ein Grund, warum ich in Malaysia bin, weil es so divers ist, dass ich hier eigentlich nicht wie ein Ausländer behandelt werde. Wenn du aber natürlich hier lebst, mit dem malaiischen Pass, siehst du das ein bisschen anders. Vor allem, wenn du selbst sagst, hey, wir stemmen hier die Wirtschaft. Und das ist natürlich auch was. Also, die Gesetze hier sind natürlich schon teilweise hart. Zum Beispiel ist es so, dass Chinesen 20% mehr Miete circa zahlen. Wie gesagt, das sind Staatsbürger von Malaysia als Einheimische. Das sind Statistiken, die sind sehr, sehr gut belegt, ja. Und liegt letztendlich an, sagen wir mal, diskriminierenden Praktiken und Stereotypen, dass man zum Beispiel sagt, ja, die Chinesen können sich eben leisten. Also der Wohnungsmarkt hier läuft eben ein bisschen anders. Und dass man sagt, letztendlich sind die wohlhabender, einkommensstärker. Und ja, die gehören ja eigentlich eh nicht so wirklich her, ja. Und das ist tatsächlich in Malaysia schon ein Ding. Aber ich habe auch mal Chinesen gefragt, wie sie das eigentlich sehen. Und ja, die haben gesagt, letztendlich ist es halt so. Die sind damit groß geworden. Man muss hier mal unterscheiden. Im Alltag hast du hier im Prinzip jetzt keine harte Diskriminierung. Also, dass die Leute sich jetzt da groß anfeinden. Das habe ich weder beobachtet, noch bestätigen das die Leute großartig. Man muss einfach sagen, die Leute leben doch relativ stark unter sich. Die Chinesen, die Malaien, die Inder. Aber natürlich gibt es auch dort Überläufer. Denn wir wissen, die Liebe macht für sowas nicht unbedingt immer Halt. Aber aufgrund der kulturellen Gegebenheiten ist es einfach schwierig. Ja, du musst ja dann konvertieren oder du musst halt im Prinzip ja mit deiner Familie möglicherweise brechen. Also es sind schon sehr starke Bündnisse im Prinzip, die wir haben. Und man sieht das auch, die Leute sind unter sich, aber sind trotzdem offen. Und jetzt auch nochmal Kelantan. Also ich war selbst dann überrascht, auch Chinesen gesehen, die sehr, also auch Frauen, die sehr locker gekleidet dort rumgelaufen sind. Aber die sind natürlich dann nicht unbedingt auf diesem Markt gewesen, wo ich jetzt war. Der war dann natürlich schon sehr konservativ. Da hättest du wahrscheinlich Probleme bekommen, ja. Letztendlich ist es natürlich auch eine Respektsache. Man kann es von verschiedenen Blickwinkeln sehen. Der liberale Wester sagt, nee, das geht eh überhaupt nicht. Aber wir sind halt trotzdem in Malaysia. Und da muss man sich auch manchmal fügen. Bei mir selbst war es auch so, ich bin dann am ersten Tag die ganze Zeit mit langer Hose rumgerannt, weil ich nicht genau wusste, wo ich reingehe noch. Also als Mann ist es eigentlich kein Problem. Du kannst da auch rumgehen, wie du willst. Aber ist eher so der Anstand, ne? Aber am zweiten Tag, wo ich dann länger laufen war, habe ich dann auch gesagt, komm, kurze Hose. Und tatsächlich war es dann auch so an dem Sonntag, da war dann wieder High Life in der Stadt. Ja, also das ist tatsächlich so gewesen. Das war quasi unser Montag, ist den hier Sonntag. Und macht das jetzt Sinn, wie ich es gesagt habe? Ihr wisst, was ich meine. Und dann war ich dann auch oben am Strand, habe super gut gegessen. Die Leute alle sehr, sehr nett. Also man muss das immer ganz klar einordnen. Das ist auch ein Grund, warum ich so häufig in Malaysia bin. Einmal ist es total faszinierend, diese Kontraste zu sehen. Aber die Leute sind uneingeschränkt, von wo sie herkommen. Sind sie einfach sehr, sehr freundlich, sehr, sehr neugierig und macht immer wieder Spaß, hier unterwegs zu sein, auch sowas nochmal zu lernen, weil es war so mit der letzte Start, wo ich noch nie war und einfach irgendwie auch begeisternd. Und wenn du dann auch dort nochmal andere Welt, chinesische Welt und auch die Unterschiede nochmal so siehst, auch wie die wohnen, ist ja schon, du kannst auf Basis des Hauses schon erkennen, wer dort wohnt. Und ich habe einen Kumpel, der wohnt auf Borneo in Malaya. Und der meinte, in der Schule lernen die tatsächlich, also wirklich jetzt Grundschule oder so, lernen die wirklich so, okay, zeigen die Bilder von Häusern, sagen, okay, hier wohnt der Malay, hier wohnt der Chinese, hier wohnt der Inder. Inder ist dann meistens so ein sehr einfaches Haus. Ist natürlich bei uns, es wäre unvorstellbar, sowas zu machen. Hier wohnt der Deutsche, hier wohnt der Italiener, hier wohnt der Russe. Das wäre natürlich, absolut justiziabel, aber in Malaysia geht es schon. Aber es ist, wie gesagt, für mich aus meiner Sicht ist es kein krasser Rassismus. Es ist letztendlich einfach ein Stück weit die Gesellschaft, die halt auch so geprägt ist. So, also abschließend, ich will gar nicht heute groß jetzt hier ein Fazit einstreuen. Ich glaube, es sollte einfach mal auch eine Berichterstattung sein, wie so ein Land, was ja ganz zentral in Asien, Südostasien ist, was eine ganz, ganz große Relevanz für China hat. Nicht nur aufgrund der Überseechinesen, die ich auch schon oft erwähnt habe, auch natürlich weiterhin ganz, ganz wichtig für China, Halbleiter und so weiter. Der TED-Talk, den ich dann gehört habe, der hat mich natürlich schon auch ein Stück weit nochmal für das ganze Thema sensibilisiert, weil er auch gesagt hat, also er war ja Malaye und gesagt hat, natürlich Malaysia steht vor riesigen Herausforderungen. Malaysia, muss man sich vorstellen, ist sehr entwickelt, aber du hast diese Middle-Income-Trap, du hast Industrien, die stark sind, aber nicht genug Förderung kriegen, Halbleiter, da müsste, so hat er das auch gesagt, Malaysia viel mehr machen. Du hast natürlich Probleme mit Talenten, weil an sich sind die Talente da. Du musst sie aber auch im Land halten. Die dürfen nicht alle nach Singapur gehen oder irgendwo nach, letztendlich China in die USA. Gleichzeitig hast du aus meiner Sicht das größte Problem bei den Kosten. Malaysia ist zu günstig. Auch im Unterschied zu Thailand. Wer heute nach Thailand fährt, denkt sich, oh, Thailand ist aber teuer geworden. Wer nach Malaysia kommt, denkt sich, oh, Malaysia ist aber günstig. Hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel auch Subventionen, dass Öl und so weiter extrem subventioniert wird. Deshalb viele Fischerboote, die haben einen kleinen Nebenverdienst, denn die laden nicht nur Fisch in ihre Kutter, sondern auch gerne mal ein bisschen Öl und fahren dann, ja, dem, wo sie sind, also in dem Fall wäre es jetzt Thailand oder auch unten Borneo, fahren wir rüber zu den Philippinen und verkaufen dann dort das subventionierte Öl. Und wenn man sich anschaut, ja, das ist einfach hier zu günstig teilweise. Und wenn du Öl natürlich so subventionierst, subventionierst du letztendlich das ganze Land. Auch der Ringgit, die Währung, ist relativ schwach. Und das Problem ist, dass das erstmal gut klingt. Du sagst, ja, das ist, die Bevölkerung kann sich viel leisten und das merkt man auch. Hier kann man konsumieren. Aber das ist natürlich wieder so ein Ding, das geht alles auf Kosten der nächsten Generation. Denn dieses Öl ist nicht endlich. Wir wissen nicht, wie sich der Ölpreis entwickelt. Und so eine Wirtschaft muss stärker diversifizieren. Und aus meiner Sicht verlässt man sich zu stark auf diese Ölpreise und zu wenig auf Hightech. Ja, früher, das Land wurde durch Kautschuk und Zink groß, dann wirklich wohlhabend auch durch Öl. Aber das ist eben kein Dauerzustand. Und das ist schon etwas, wo natürlich Malaysia auch wirklich schauen muss, dass sie dort die Kurve kriegen. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu auch einem Land wie China, was dort natürlich ganz, ganz anders agiert, viel mehr auf Hightech setzt. Wenn man sich anschaut, Statistiken, ist Malaysia teilweise reicher als China im Durchschnitt. Also ist es auch, ja, nicht nur teilweise. Aber wenn man sich jetzt die Länder anschaut, dann wirkt China natürlich viel, viel moderner, viel entwickelter und geht einen ganz anderen Weg. Und Malaysia muss natürlich einfach aufpassen, dass sie es sich nicht zu bequem machen. Irgendwo zwischen China und Singapur, ja, uns geht's auch ganz gut. Ja, wir wissen, gerade in Deutschland, das ist gefährlich. Ja, aber das soll jetzt ja auch kein Appell sein oder irgendwie nochmal ein Plädoyer an Malaysia, sondern einfach, das sind so die Sachen, die ich auch teilweise mitbekomme. Ich kenne ja auch hier ein paar Leute, die sich ein bisschen besser mit Malaysia auskennen. Und das ist einfach so meine Beobachtungen und auch die Chinesen hier. Das nochmal vielleicht abschließend, damit wir den Haken auch noch haben. Also, die Chinesen hier sind auch anders als in China. Die dominieren zwar die Wirtschaft, ja, nicht die Politik, sondern vor allem die Wirtschaft, aber sie haben nicht diesen Antrieb, den ich in China sehe. Auf keinen Fall. Das sehe ich schon so bei so Kleinigkeiten. Nehmen wir nochmal Essen. Essen, ich weiß, ein sehr plakatives Beispiel. Wenn ich in China einen Laden habe, der funktioniert, dann habe ich dort zwar vielleicht lange Schlangen, aber ich krieg was zu essen. Und in Malaysia, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon irgendwo war und die sagen, ah, sold out. Das gibt's in China nicht. Also, da ist dann irgendwie 2-3 Stunden nach Öffnung, ist Schluss. In China würden die, da sind die viel geschäftstriebiger, viel profitorientierter. Ja, da wird viel mehr malocht, viel mehr optimiert und nebendran steht der Nächste und sagt, nee, dann komm einfach zu mir. Das ist in Malaysia nicht so. Auch die Chinesen sind hier deutlich gesättigter. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Ja, und ich schildere das einfach nur so. Ich werde das nicht, weil das hat natürlich auch Vorteile. In China ist es natürlich teilweise zu kompetitiv, aber hat auch wieder natürlich langfristig positive Effekte auf die Wirtschaft. Ja, also, wahrscheinlich eine relativ lange Folge. Ich schau mal drauf. Oh ja, bisschen länger als sonst, aber ich glaube, nicht uninteressant. Und deshalb, ja, machen wir jetzt einfach auch Schluss. Wenn ich irgendein Fazit da lassen sollte, dann die Chinesen sind überall, sie folgen dem Geld, aber das Geld folgt natürlich auch ihnen. Und das sieht man an solchen Staaten wie Kelantan im Vergleich zu anderen Teilen von Malaysia dann ganz besonders. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.